Vielen Dank für die freundliche Einführung und vielen Dank für die Einladung nach Innsbruck zu dieser sehr gelungenen Veranstaltung, wie ich finde. Ich habe jetzt den Vorteil, dass das Adrenalin mich wach hält. Ich hoffe, Sie schaffen jetzt noch diesen Abendvortrag nach dem Essen. Aber ich denke doch, dass es einige Schnittmengen gibt zu dem, was wir heute schon gehört haben. Sowohl was den Umgang mit Behinderung angeht, als auch den Umgang mit medizinischen Versuchspersonen. Und ich hoffe, ich kann durch meinen Vortrag ein kleines Mosaiksteinchen beitragen bei der Frage, was ist da der gemeinsame Nenner und was ist möglicherweise ein Begründungszusammenhang für diese doch unsägliche Geschichte. Für die vor 1945 Geborenen ist die Suche nach ihrer Geschichte und Lebensbilanz jetzt in einer entscheidenden Phase. Es geht um das letzte Wort bei der Verständigung über das Vermächtnis der eigenen Generation. Seit ein paar Jahren beteiligen sich auch Historiker immer intensiver daran, eine Deutung ihrer eigenen Geschichte und ihrer Sozialisationserfahrungen im 20. Jahrhundert zu formulieren. Sie erklären sich zur 43er Brückengeneration, zur Weltkrieg II-Kindheit oder zur vaterlosen Generation, was vor allem für Männer offenbar eine einschneidende Erfahrung war, ebenso wie die Kindheit in Trümmern, die sogenannte Straßensozialisation. Dabei wird das Trauma des Aufwachsens unter furchtbaren historischen Umständen durchaus auch positiv gewendet. Der Aufbruch der 68er sei nichts anderes als eine Folge des Aufwachsens in Freiheit in der Trümmerlandschaft gewesen, heißt es etwa. Oder wie jüngst Hans-Ulrich Wehler in seinem letzten Band der deutschen Gesellschaftsgeschichte erklärte, seine Generation, die Leistungsträger der Wirtschaftswunderjahre, sei nur durch die harte Schule des Aufwachsens im Nationalsozialismus ermöglicht worden. Dabei erliegt Wähler der Versuchung, die heroische Selbstverortung mit negativen Zuschreibungen an die Nachgeborenen zu verknüpfen und das zusammenzubinden in einer Verfallsgeschichte der Erziehung in Deutschland im 20. Jahrhundert. Denn aus seiner Sicht sind die Nachgeborenen aufgrund des Erziehungsstilwandels 68 weniger leistungsorientiert, hedonistisch und selbstbezogen und dächten im Übrigen nicht daran, sich fortzupflanzen. Wir wissen natürlich aus allen möglichen Quellen, dass es schwerfällt, seine eigene Kindheit kritisch zu beleuchten. Das scheint unser Selbstkonzept zu gefährden. Die Bilanz der Erziehung im 20. Jahrhundert als eine Verfallsgeschichte mit dem Höhepunkt 1968 basiert aber auch auf einigen intellektuell problematischen Annahmen. Nur zwei möchte ich nennen. Zum einen werden so die Erziehungsgenerationen künstlich getrennt, und es bleibt unerklärlich, wie es dazu kommt, dass die neue Generation plötzlich beschlossen hat, ihre Kinder anders zu erziehen als die alte Generation. Zum anderen werden in diesem neubürgerlichen Erziehungsdiskurs auch eigene biografische Befangenheiten können einfließen durch bestimmte Kategorien, die unreflektiert der Erziehung unterstellt werden. Denn neben Leistungsbereitschaft und Gemeinwohlorientierung, auf die Hans-Ulrich Wehler jetzt abhebt, gibt es natürlich noch andere zentrale Kategorien zur Bemessung der Erfolge oder Misserfolge der Erziehung. Unter anderem die Frage, wie ausgewogen war das Verhältnis zwischen Nähe und Autonomiebedürfnis, zwischen Zurichtung und Selbstwirksamkeit des Kindern-, Eltern- und Erzieherverhältnisses. Wie prekär nämlich dieses Verhältnis über die längste Zeit im 20. Jahrhundert war, das möchte ich im Folgenden an den Ergebnissen meiner Untersuchung der frühkindlichen Sozialisation demonstrieren. Für Überlegungen zum Erziehungsstilwandel ist die Untersuchung der frühkindlichen Sozialisation besonders ergiebig. Denn in der frühen Kindheit setzt die soziale Reproduktion auf der Grundlage kultureller Werte und Normen ein. Bei den langen Entwicklungslinien zeigen sich besonders deutlich grundlegende Konstanten und Veränderungen im jeweiligen Selbstbild einer Gesellschaft. Und zwar in Form dauerhafter Bilder, die das Verhältnis beschreiben sollen zwischen Individuum und Umwelt, die sogenannten Kontrolltheorien. sowie in den Annahmen über das Wesen des heranwachsenden Menschen im Hinblick auf seine emotionalen, kognitiven oder kommunikativen Ressourcen, die sogenannten Ethnotheorien. Im Moment der Geburt eines Kindes stellt sich unweigerlich die Frage, sind die eigenen Sozialisationserfahrungen Vorbild oder Gegenbild für die Sozialisation der nächsten Generation? Ich möchte im Folgenden die beiden dominanten Muster frühkindlicher Sozialisation schildern, die meiner Beobachtung nach vorherrschend waren, und sie in diesem Problemkontext einordnen. Das erste ist das Sozialisationsmuster der Lebensbemeisterung. Um das zu verstehen, möchte ich heute auch wie meine Vorredner nochmal einen kurzen Blick zurück ins 19. Jahrhundert werfen. Die frühe Kindheit wurde seit der Romantik in wachsendem Maße als eine besonders wichtige, aber auch besonders prekäre Phase betrachtet. Nicht nur wegen der prekären Überlebenschancen des Kindes, sondern auch im Hinblick auf die lebensgeschichtliche Bedeutung der Kindheit. Das heißt, für die Orientierung in Erziehungsfragen wurden nun nach den Pastoren und Philosophen neue Experten zuständig. Zunächst die Kinderärzte, dann die Psychologen, Pädagogen sowie die Laienratgeber. Im frühen und mittleren 19. Jahrhundert beschränkten sich diese Experten noch mehr oder weniger auf die Beobachtung des Kindes. Das Kind wurde erforscht, Kindheit wurde zum intellektuellen Projekt erhoben, analog zu den Überlegungen über die Anfänge der Kultur. Im späteren 19. Jahrhundert setzt sich dann das Paradigma der Kontrolle durch. Informiert durch die darwinistische Weltsicht und ermutigt durch die Erfolge bei der Bekämpfung der Kindersterblichkeit, legten vor allem Ärzte immer mehr Wert auf die normative Führung von Eltern und Erziehern in Bezug auf die geistige oder seelische Erziehung des Kindes. Die freie Entfaltung der Anlagen im Reifungsprozess wurden immer stärker in Frage gestellt durch die von Experten formulierten Standards und Normen. Durchsetzen konnte sich mit dem evolutionsbiologischen Paradigma eine Idee der Höherentwicklung des Neugeborenen zum Menschen hin. Ein häufiger Begriff in der Literatur ist daher der Begriff der Menschwerdung. Dabei ging es um eine stufenweise Evolution von einem instinkthaften, autistischen, primär narzisstischen Wesen zu einem höherwertigen, in die Welt noch zu integrierenden Menschen. Dieses Konzept war in zweifacher Hinsicht folgenreich. Es förderte einerseits das Denken vom Kinde her, andererseits förderte es das Denken in Oppositionsbeziehungen zwischen dem asozialen Kind auf der einen Seite und dem höher entwickelten Erwachsenen auf der anderen Seite. Ein weiterer Aspekt war die wachsende Rolle, die der Umwelt allgemein, der Familie, der Mutter, den Erziehern zugewiesen wurde. Sie sollten zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Dosis durch die richtige Reizanordnung die Entwicklungsaufgaben stellen und lösen helfen. Und schlussendlich gehört in diese Zeit die Transformation christlich geprägter Vorstellungen von der Erbsünde in ein Bild vom Kind als einem kleinen, von Trieben beherrschten Tyrannen, der unter allen Umständen vom ersten Lebenstag an entmachtet werden muss. Was bedeutete das konkret? Das informierte Bürgertum ließ sich davon überzeugen, dass jede Entwicklungsstufe ordnungsgemäß abgewickelt werden müsse, damit die nächste erreichbar wäre. Mutterinstinkt reiche nicht, war die Parole. Mütter seien zu sorglos und unwissend in der Kinderpflege und Erziehung. Aufgabe des medizinischen Personals sollte es sein, Mütter in ihren Pflichten zu unterweisen, nicht nur zum Wohl ihrer eigenen Kinder, sondern auch für die Zukunft von Volk und Nation. Diese Tendenz finden wir in den USA genauso wie in Großbritannien oder auf dem Kontinent. Die Ärzteschaft sah sich gleichzeitig als Erzieher und als Patrioten und nutzte die Chance, über die sogenannte naturwissenschaftlich-psychologische Revolution in den Child Studies zwischen 1880 und 1920 das Problem der Volksgesundheit anzugehen und gleichzeitig den eigenen Status zu festigen. Man glaubte jetzt, dass bereits eine bestimmte Art, ein Kind zu versorgen, funktional erzieherisch wirke. Waren im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts beispielsweise noch keine festen Zeitvorgaben bei der Ernährung des Kindes formuliert, ändert sich das nun um die Jahrhundertwende. Pünktlichkeit wird bei Ernährung und Ausscheidung, beim Schlafen und Wachen zum anerkannten Erziehungsziel. Der industrielle Rhythmus soll ausdrücklich gegen die Bedürfnisse des Kindes durchgesetzt werden, denn auf diese Weise würde es zugleich in Disziplin eingeübt. Zu Beginn der autoritären Hochmoderne, die auf wissenschaftlich-technische Planung setzt, träumten sich die Ärzte also eine Welt, in der Mütter und Väter als ihr verlängerter Arm die lückenlose Kontrolle über die taylorisierte Arbeit am Kleinkind auszuüben bereit seien. Ein Vehikel war neben der Ratgeberliteratur das Elterntagebuch, das wie ein Logbuch der fachkundigen Erziehung und Versorgung ausgefüllt und dem Arzt vorgelegt werden sollte. Frühe Exemplare der vorgedruckten Elterntagebücher, die ich untersucht habe, also die noch aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, fragten noch keine normierten Entwicklungsschritte ab. Die auszufüllenden Kategorien spiegelten eher noch das Verständnis der bürgerlichen Reifung. Zum Beispiel die erste Ausfahrt aus dem Tragebett, das erste Kleid und die ersten Schuhe. Das waren Fortschritte aus Sicht des selbstständiger und autonom werdenden bürgerlichen Subjekts. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Elterntagebuch zu einer Mischform, die noch das Medium der bürgerlichen Selbstdarstellung transportierte, also Fotografien, Haarlocken, Stammbäume, aber zugleich auch redaktionelle Vorlagen lieferte, mit deren Hilfe und Erklärungen, Tabellen und Zeittafeln die neuesten medizinischen und entwicklungsbiologischen Standards vermittelt wurden. Diese neuen Normen wurden erst allmählich und zögerlich akzeptiert. Sie setzen sich nach meiner Kenntnis bis in die 20er Jahre weitgehend durch, natürlich in der bürgerlichen Minderheit. Die Eltern fassten offenbar Vertrauen in das Rezeptwissen der Experten. In einer Zeit, in der sich die Entwicklung zum Zwei-Kinder-System bemerkbar machte, war nun körperliche Gesundheit, Leistungsbereitschaft und Widerstandsfähigkeit auch im militärischen Sinne erstrebenswert. Um 1900 herum nistete sich in immer mehr Köpfen die Vorstellung ein, jedes Kind, das haben wir vorhin auch schon gehört, trage das biologische Erbe der vorangegangenen Geschlechter in sich. Je gelungener die Anpassungsleistung des Einzelnen an das Leben, desto größer seine Erfolgschancen. Welches Menschenbild und welche Kontrolltheorie standen nun hinter diesem Sozialisationsmuster, das ich einer zeitgenössischen Formulierung entnommen habe, das Sozialisationsmuster der Lebensbemeisterung? Die erste und wichtigste Prämisse war, Kind und Welt befinden sich in einem widerstreitenden oder antagonistischen Verhältnis. Damit umzugehen, lerne ein Kind nur durch die langsame Anpassung seines Körpers an die Erfordernisse und vor allem an die Härten der Welt. Diese Vorstellung war so grundlegend, dass sie von den Kinderärzten genauso geteilt wurden wie von Reformern, wie etwa den Anthroposophen. Es besteht im damaligen, vom Darwinismus geprägten Denken eine grundsätzliche Idee von der Inkongruenz, der Opposition von Mensch und Welt, wie es der Philosoph Wolfgang Welsch ausdrückt. Im Vordergrund steht der Kampf des Menschen gegen die Härten des Lebens, an die er in seiner frühesten Kindheit herangeführt werden muss. Denn nur wer dafür ausgestattet ist, wird den Daseinskampf erfolgreich bestehen. Meines Erachtens geht der lang anhaltende Erfolg eines bestimmten Sozialisationsmusters mit all seinen Härten im 20. Jahrhundert auf dieses gedachte Verhältnis von Mensch und Welt zurück. Es war kein ganz neuer Gedanke. Schon im 19. Jahrhundert erschien es den Experten wichtig, vor Affenliebe oder vor Überbehütung, vor Verweichlichung zu warnen. Doch die berühmten Ratgeberautoren des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts haben diesen Faden weitergeführt und mit der Symbolik der kindlichen Tyrannei verschärft. Welche Auswirkungen hatte das ganz konkret? Sichtbare Regungen des Kindes in den ersten Lebensmonaten galten nicht als Ausdruck von Emotionen, sondern als rein physiologischer Vorgang. Körperkontakt war unnötig bis verpönt, während Triebbeherrschung, Schmerzabhärtung und frühe Gewöhnung an Gehorsam wichtig waren. Darauf sollte vom ersten Lebenstag an hingewirkt werden. Zitat, mag auch einmal das Mutterherz bei einer anscheinenden Härte bluten, man muss sich durchkämpfen und vor allen Dingen die Autorität wahren, schrieb der Kinderarzt Fritz Gernsheim im Jahr 1906. Eine der erfolgreichen Ratgeberautorinnen seit den 20er Jahren war die Entwicklungspsychologin Hildegard Hetzer, die ungeachtet ihrer Verstrickung in der NS-Zeit als Gutachterin bei der sogenannten Eindeutschung polnischer Kinder noch lange in der Bundesrepublik wirkte, als, unter anderem als Professorin in Gießen. Auch sie beschrieb das neugeborene Kind in einem Zustand der Bewusstlosigkeit, ohne kognitive, emotionale oder sensitive Fähigkeiten. Lebensäußerungen wie das Weinen des Kindes, das sogenannte Schreien, seien schicksalhaft, kräftigen die Lungen. Sie mussten nicht auf einer psychologischen Ebene gedeutet werden. Zwischen 5 und 7 Wochen alten Kinder schreien, so schrieb die Expertin, bis zu 4 Stunden am Tag, ohne dass das beunruhigend sei. Man überlasse es, wenn kein ernstzunehmender Grund vorliegt, ruhig seinem Schicksal. Wenn sich aber das Kind in dem Moment, in dem man es auf den Arm nimmt, beruhigt, sei dies lediglich auf die Lageveränderung oder die Berührung zurückzuführen und keineswegs als ein Hinweis auf ein emotionales Bedürfnis zu werten. Die zeitgenössische Expertise sah es als wichtig an, das Kind nicht länger als für Ernährung und Körperpflege notwendig zu beachten. Hetzer hatte ganz genaue Vorstellungen, wie viele Minuten am Tag das sein dürften. Sie schrieb noch nach dem Krieg 1945 und sogar noch in einer Ausgabe ihres Ratgebers von 1960. Ich zitiere: Im ersten halben Jahr darf man sich am Stück mit seinem Kind nur 5 bis 10 Minuten beschäftigen. Im zweiten Halbjahr darf die Zeitspanne auf 10 bis 15 Minuten erweitert werden. Man darf dem Kind auch zulächeln oder ihm zusprechen, sobald man bei den täglichen Geschäften im Haus an seinem Bett vorbeikommt, ihm antworten, wenn es einen anlallt oder anlächelt, aber nie über die bereits besprochene Zeit von 5 bis 15 Minuten hinaus. Im Allgemeinen sollte sich immer nur eine Person gleichzeitig mit dem Kind beschäftigen, da es ein Spiel zu dritt noch zu sehr verwirrt. Eine andere populäre Ratgeberautorin war die von den 30er Jahren an bis in die 80er Jahre hinein wirkende erfolgreiche Autorin und Lungenfachärztin Johanna Harrer. Auch sie schrieb: Von vornherein mache es sich die ganze Familie zum Grundsatz, sich nie ohne Anlass mit dem Kind abzugeben. Das tägliche Bad, das regelmäßige Wickeln und Stillen des Kindes bieten Gelegenheit genug, sich mit ihm zu befassen, ihm Zärtlichkeit und Liebe zu erweisen und mit ihm zu reden. Doch hüte sie sich vor allzu lauten und heftigen Bekundungen mütterlicher Gefühle. Ihr Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« von 1934 wurde zur wichtigsten deutschsprachigen Richtschnur frühkindlicher Pflege und Erziehung. Sie war nicht nur während des Nationalsozialismus, sondern noch über die 50er und 60er Jahre hinaus gewissermaßen die höchste Instanz auf dem Gebiet. Sie popularisierte die ärztlichen Vorstellungen zur Säuglings- und Kleinkindanthropologie in moderner und äußerst suggestiver Form. In ihrem Ratgeber lernten Eltern, dass es keinen Sinn habe, sich in ein kleines Kind hineinzudenken oder mit ihm zu verständigen. Über das existenzielle Hungergefühl hinaus gäbe es keine akzeptablen kindlichen Bedürfnisse. Wenn Fütterung, Verdauung und Schlaf pünktlich seien, erfordere das Schreien eines Kindes deshalb auch keine weitere Aufmerksamkeit. Was also tun, wenn ein Säugling nicht aufhörte zu weinen? Zitat: Die Mutter, die mit Ernährung und Pflege ihre Pflicht tut, nehme vor allem die Sache nicht allzu tragisch. Versagt auch der Schnuller, dann, liebe Mutter, werde hart. Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf den Schoß zu halten, es gar zu stillen. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen und Gegenstand solcher Fürsorge zu werden. Nach kurzer Zeit fordert es diese Beschäftigung mit ihm als ein Recht, gibt keine Ruhe mehr, bis es wieder getragen, gewiegt oder gefahren wird und der kleine, aber unerbittliche Haustyrann ist fertig. Waren dies bewusste Maßnahmen zur Trennung von Mutter und Kind, wie die psychoanalytische Forschung später meinen sollte? Ich glaube nicht. Ich glaube, dahinter stand die erwähnte darwinistische Vorstellung von der Sozialisation als Lebensbemeisterung. Johanna Harrer fasste ihre Interpretation des Mensch-Welt-Verhältnisses folgendermaßen zusammen. Zitat: Wir haben an die früheste Zeit unserer Kindheit keine Erinnerung. Sie setzt erst in späteren Jahren ein. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass gerade die allerersten Eindrücke, der erste Zusammenstoß mit der Außenwelt, die erste Auseinandersetzung mit einem anderen Ich, die erste Notwendigkeit, etwas zu tun, was man gerade nicht mag, oder etwas nicht tun zu dürfen, was man gerade mag, entscheidend sind fürs ganze Leben. Die Kulturpsychologie bezeichnet es als Kontrollorientierung. Kulturen können zu der Überzeugung neigen, dass Menschen durch ihr eigenes Handeln ihre Umwelt beeinflussen oder dazu, dass sie sich in Zielen und Handeln auf die Gegebenheiten der Umwelt einstellen müssen. Dazu noch einmal Hildegard Hetzer. Das Kind ist vom ersten Tage seines Lebens an vor die Aufgaben der Lebensbemeisterung gestellt. Ein Übermaß an Forderungen, die der Erwachsene zulässt, ist dabei ebenso schädlich für seine gesunde Entwicklung wie eine zu geringe Beanspruchung der kindlichen Kräfte. Überall dort, wo sich Erziehungsschwierigkeiten einstellen, wird der Erzieher seine Anforderungen an das Kind einer genauen Prüfung zu unterziehen haben. Die Vorstellung einer Eltern-Kind-Konstellation als Machtprobe und das Sozialisationsziel der Lebensbemeisterung war nicht spezifisch deutsch. Allerdings brachte der Nationalsozialismus eine Verschärfung. Eine Armada von nach Johanna Hara trainierten Mütterberaterinnen, aber auch Hebammen wurde ausgeschickt. Beratung musste einholen, wer ein Ehestandsdarlehen beantragen wollte. Standesämter gaben Säuglingstagebücher aus, die nicht nur ideologische Appelle erhielten, sondern auch praktische Hinweise zu Erziehung und Kinderpflege. Inhaltlich war der Ratgeberdiskurs geschrumpft und weniger pluralistisch. Er schlug den Ton des Führerprinzips an. Durch autoritäre Kommunikation, beschwörende Sprache und direkte Einschüchterung. Mütter, die anderen Erziehungs- und Versorgungskonzepten anhingen, wurden als nicht authentisch, willensschwach, unverständig, überspannt und verwöhnt bezeichnet und lächerlich gemacht. Die deutsche Mutter musste in der Schwangerschaft eine Prüfung ihrer Kraft und Gesundheit ablegen, bei der Geburt einen Kampf um Leben und Tod bestehen, die Verantwortung für die Rettung der Nation und der Rasse tragen und zum Stillgeschäft taugen. Als Gratifikation winkte ihr dafür das Versprechen aller Frauen, einer standesübergreifenden Kameradschaft aller Frauen, einer dem Soldatentum vergleichbaren weiblichen Heldenhaftigkeit und sicherlich auch Entlastung von Zeit- und nervenaufreibender Zuwendung zum Kind, verbunden mit der Möglichkeit, auch ambivalente Gefühle dem Nachwuchs gegenüber auszuleben, wie die Psychoanalytikerin Gudrun Porkhaus schreibt. Es führten also zwei Begründungszusammenhänge in das Sozialisationsmuster der Lebensbemeisterung. Ein internationaler, moderner, naturwissenschaftlicher und ein sich trotz seiner Alltagstauglichkeit und seines rationalen Zugriffs auf den Körper des Kindes antimodern gebender. Die Autonomie elterlicher Erziehung sowie die bürgerliche Idee einer gesteuerten Reifung zum Menschen gerieten ins Hintertreffen. Hatte der wichtigste Kinderarzt der Kaiserzeit, Professor Adalbert Czerny, zu Beginn des 20. Jahrhunderts alle bürgerlichen Eltern noch grundsätzlich für erziehungstauglich gehalten, so waren jetzt in den 30er und 40er Jahren im Expertendiskurs alle Eltern grundsätzlich selbst erziehungsbedürftig. Wie gingen nun die bürgerlichen Eltern mit diesen Normen um? Ich bin in den über 70 ausgewerteten Elterntagebüchern immer wieder auf das Motiv der Machtprobe mit wenigen Tagen oder Woche alten Kindern gestoßen. Der Säugling wurde als Gegenspieler in einer Machtprobe gesehen, die unbedingt von der Mutter gewonnen werden musste. Austragungsfeld war natürlich die Regelungen über Schlaf und Ernährung. Ein paar Beispiele. Zitat: Und gestern sollte das der erste Versuch sein, wer stärker ist, deine Mutter oder du? Von 16 Uhr ab, als ich mich auf die Bank setzte, schriest du. Ich hätte nur aufstehen brauchen und weiterverfahren und du wärst ruhig gewesen, das wusste ich. Ich tat es nicht, sondern ließ dich schreien. Der Erfolg, nach einer halben Stunde hörtest du auf, stecktest den Daumen in den Mund und blicktest munter umher. Eine andere Mutter schrieb im Jahr 1933: Trudelchen wird erzogen. So klein sie ist, glaubt sie durch Gebrüll erreichen zu können, dass man sie auf den Arm nimmt. In einem Vätertagebuch lässt sich nachlesen: Doch bequem bist du auch, mein Junge. Mit der Flasche geht die Nahrungszufuhr leichter, darum trinkst du lieber aus der Flasche und gräst bald, wenn die Mutterbrüste nicht mehr so reichlich abgeben. Du wurdest mal aufgenommen, getragen, gefahren und so weiter. Erfolg. Der junge Herr fand das schön und wollte das immer so haben. Doch das geht nicht. Ein strengeres Regiment beginnt. Die Zitate zeigen, dass die beschriebenen Bilder vom Kind, das ohne feste Zucht und Ordnung sofort aus dem Ruder läuft und sich zum Tyrannen entwickelt, im Alltagswissen kursieren. Die Elterntagebücher der 30er und 40er Jahren schildern schwierige Konstellationen. Das Bemühen um die richtige Erziehung und Versorgung wurde immer verkrampfter. Dennoch, und das ist ein anderes Ergebnis meiner Arbeit, hat die verschärfte Normierung der Kinderpflege und Erziehung auch einen paradoxen Effekt gehabt, nämlich eine verstärkte Beschäftigung mit dem Kind. Verglichen mit Tagebüchern aus der Kaiserzeit und auch noch aus der Weimarer Zeit wurden die Wahrnehmungen der Eltern differenzierter, sowohl was die Perspektive des Kindes als auch was die eigene Gefühlslage angeht. In einem Fall klagt die Mutter, dass sich ihre Tochter sehr anhänglich zeige. Im anderen Fall ist ein Vater enttäuscht, dass der Sohn nicht mit angemessener Freude auf ein Wiedersehen reagiere. Alles in allem war die moderne, expertengeleitete Frühsozialisation im Bürgertum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Ausdruck und Katalysator von mehr Kontrollbedürfnissen, die aber auch zu mehr Beobachtung und damit letztlich zu mehr Nähe zum Kind führte. Bei den Sanktionsmitteln scheint sich seit dem Kaiserreich nicht viel geändert zu haben. Sie bestanden laut Tagebucheintragungen aus Körperstrafe, Schimpfen und Appellen an das Gewissen. Ein Vater operierte während der NS-Zeit genauso wie in den 50er Jahren mit der Angst vor dem Nikolaus, den er selbst gab, um seine Söhne einzuschüchtern. Ansonsten setzte es Körperstrafen ohne Ausdruck des Bedauerns oder Zweifelns auf Seite der Eltern, und zwar in allen Elterntagebüchern aus jener Zeit, die ich einsehen konnte. Es scheint fast, als sei diese verstärkte Normativierung und Durchsetzungsabsicht auf Seiten der Eltern, auf Seiten der Kinder entsprechend beantwortet worden. Das hatten wir vorhin schon in einem Vortrag, die Rückwirkung sozusagen auf die soziale Konstruktion, wie sie sich auswirkt, rückwirkend sozusagen auf die Kinder. Während Tagebücher aus der Kaiserzeit noch Kinder beschreiben, die sich die Strafe angeblich freiwillig abholen, scheinen die Kinder ab den 30er Jahren zurückzuschießen. Die Nahrungsumstellung zu einem festgelegten Termin führt auf Seiten des Kindes zu Schwitzen, Brüllen, Ringen, Zittern am ganzen Körper. Aber es hilft ja nichts, auch damit muss man ja mal anfangen, trägt die Mutter dazu ein. Sie beschreibt ihre Tochter als bestimmte, resolute, leider auch recht dickköpfige Person, als erstaunlich willensstark für dein Alter, und daher bekommst du auch recht oft welche auf deinen kleinen Pöcks. In einem einzigen Eintrag berichtet die Mutter von Annette, das Mädchen habe einen Teller von der Kommode gerissen, sich mit Soda verschmiert, sei zweimal aus dem Sportwagen gefallen, habe sich ein Loch in die Stirn gehauen. Zitat: Je wilder und toller es zugeht, umso besser ist es. Man kann schon sagen, du bist wirklich ein kleiner, temperamentvoller Kerl. Eine andere Mutter charakterisiert ihr Kind als Enfant terrible. In der sogenannten Zauberkeitserziehung helfe kein Gut zureden und kein Schlagen. Wir haben schon alles versucht. Aber man darf nicht zu nachgiebig sein, wenn man etwas erreichen will. Schließlich gab sie ihre Tochter als Erziehungsmaßnahme vorübergehend in ein Kinderheim. Die beschriebene Gegenwehr des Kindes passt zu der typisch vitalistischen Anthropologie der NS-Jahre, aber auch dazu, dass die Eltern in ihrem Kind stärker als zuvor einen Widersacher sehen. Erziehung war Kampf. In Kindergärten und Aufenthalten in Kinderheimen wurde eine Erziehungshilfe gesucht. Eine Mutter schreibt anlässlich der Eingewöhnung in den Kindergarten: Nun hieß es dort, sich fügen. Ich komme jetzt gleich zum zweiten Sozialisationsmuster, das ich Sozialisation zur Lebensgestaltung nennen möchte. Allerdings müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, denn der Schwenk vom aggressiven, antisozialen Wesen zum grundguten Interaktionspartner, der mit einem Recht auf Empathie geboren und von Anfang an kompetent ist. Diesen grundstürzenden Wandel bei Menschenbild und Kontrolltheorie kann man nämlich nicht mit den epochalen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts gleichschalten. Die Deutung der Frühsozialisation als Machtprobe bleibt nach 1945 noch lange dominant. Die wichtigste Ratgeberbibel von Johanna Hara verkaufte sich über Jahrzehnte bestens und war nur oberflächlich in ihrer ideologischen Sprache gereinigt. Die Neuankunft des großen amerikanischen Gegenspielers Dr. Benjamin Spock auf dem deutschen Buchmarkt, dessen Hauptbotschaft war, Eltern müssten nicht alles richtig machen, sie seien selbst kompetent genug. Also der verschüttete bürgerliche Wert der Autonomie und Selbsterziehung ging im Mainstream zunächst unter. Mittendrin schwammen nach wie vor in den 60er Jahren Erziehungshilfen wie das Buch der Kindheit vom Verlag für Standesamtwesen, ebenfalls im Kern unverändert. Die Mutter wurde darin geduzt und von oben herab angewiesen: Richte dich gewissenhaft nach seinen Anweisungen und den Belehrungen der Beratungsstelle. Die Pflege sollte sich in erster Linie auf die Reinlichkeit des Kindes und seiner Umgebung konzentrieren. Nie mit unsauberen Händen ein Kind anfassen, Kinder nicht küssen. Andere Hilfen für Eltern, wie etwa ein Alete-Buch von 1967, dokumentieren ebenfalls Kontinuität. Trotz moderner Optik und eines entschärften Tons wird, wie ehedem, das Kind unter eine Art Kontaktsperre gestellt und einem exakten Tagesplan unterworfen. Beruhigende Einwirkungen sollten unterbleiben, zu schnell entwickle sich sonst das Kind zum kleinen Tyrannen. Das Kind müsse sich in einer rauen Umwelt behaupten, nur durch beste Ernährung könne es so fit wie möglich für den täglichen Kampf mit der Umwelt gemacht werden. Die Kontinuität bildet sich auch in den Elterntagebüchern ab. Es kommt allerdings ein neues Motiv in den 50er Jahren hinzu, und das ist die verstärkte Konzentration auf den Körper des Kindes und vor allem auf seinen Gesundheitszustand. Das scheint auf den ersten Blick anachronistisch, denn die Hochphase der Säuglings- und Kleinkindsterblichkeit war schließlich überwunden. Interessant ist nicht nur die dominante und offenbar vertrackte Rolle der körperlichen Versorgung, sondern auch, wie Eltern darüber schreiben. Krankheiten wurden vor allem als körperliches Defizit empfunden, als Rückschlag in der reibungslosen Entwicklung, manchmal auch als eine Art Ungezogenheit, aber nicht als Ereignisse, die mit Leiden oder Versagung auf Seiten des Kindes einhergehen. Ein einwandfreier körperlicher Zustand der Kinder war vorrangig vor seinem sonstigen Befinden und wurde moralisch bewertet. Wie ist diese Somatisierung der Eltern-Kind-Beziehungen in den 50er und 60er Jahren zu erklären? Hat sich die Angst vor erbkranken Kindern über die NS-Zeit hinweg in den Familien gehalten und verselbstständigt? Drückte sich der medizinisch-technische Fortschritt darin aus, dass ständig gesalbt, gemessen und Medizin verabreicht wurde? Oder handelte es sich nicht vielmehr bei der Fokussierung auf die Gesundheit um eine ganz spezielle Form von Zuwendung? Schließlich bestand noch nicht die Möglichkeit, Gefühle zwischen Eltern und Kind ungebremst auszuleben. Die normativen Vorstellungen im Expertendiskurs verhinderten das. Es wurde immer noch gewarnt vor allzu häufiger und inniger Interaktion. So verschob sich die verstärkte Bezugnahme auf das Kind auf die somatische Ebene. Das war eine gewissermaßen unverdächtige Möglichkeit der elterlichen Zuwendung. In der pädagogischen und historischen Literatur werden die 60er Jahre oft als Umbruchszeit beschrieben. Es wird dann eine schnurgerade Linie gezogen von der autoritären zur liberalen Erziehung. Vom Befehlen zum Aushandeln. Nur die Zustände in Erziehungsheimen scheinen diesem Bild zu widersprechen. Erklären wollte man das mit einem Modernisierungsvorsprung bei der familialen Erziehung gegenüber der institutionellen. Doch ist das richtig? Meine Befunde für die Frühsozialisation weisen in den 60er Jahren noch keine Veränderungen aus. Dass sich höchstens zarte Keime eines neuen Denkens zeigten, nahmen übrigens auch Zeitgenossen so wahr. So prüfte zum Beispiel ein Professor der Pädagogischen Hochschule Flensburg im Mai 1969 6 aktuelle Elterntagebücher mit ernüchterndem Ergebnis. Fast überall werde die Säuglingspflege nach Uhr und Tabelle als erzieherische Maßnahme mit dem Ziel, unbedingten Gehorsams empfohlen. Ein künftiger Bürger einer Demokratie, nicht würdige Erziehung, war sein Urteil. Die internationale Weiterführung im Diskurs zur frühkindlichen Sozialisation, zum Beispiel die Weiterentwicklung psychoanalytischer Entwicklungstheorie, kam in Deutschland erst mit etwa 2 Jahrzehnten Verspätung an. Dieser Sachverhalt stützt andere zeithistorische Forschungsbefunde, die von Ungleichzeitigkeiten im gesellschaftlichen Klima der 60er Jahre sprechen. Nicht zuletzt, weil die Impulse des Wandels zunächst auch Beharrungskräfte stärkten. Besonders plausibel finde ich die These, wonach die Zeit von 1957 bis 1973 eine Abschiedsphase der klassischen Moderne war, in der zunächst noch ältere, aus der Kaiserzeit stammende gesellschaftliche Lösungswege gesucht wurden. Das lässt sich, so überraschend das klingt, sogar mit dem Frühsozialisationsdiskurs der 68er zeigen. Kurz gesagt, die 68er Erziehungstheoretiker arbeiteten weiterhin mit der Vorstellung eines prekären Mensch-Umwelt-Verhältnisses. Sie beschrieben einen unstillbaren, mit seinen Triebbedürfnissen an der Gesellschaft scheiternden Säugling, den primär-narzisstischen kleinen Tyrannen. Das rührte daher, dass das Menschenbild der antiautoritären Erziehung über fromm und reich von der Freudschen Triebtheorie unterfüttert war. In der verspäteten Rezeption der Weiterentwicklung dieser Entwicklungspsychologie zeigt sich meines Erachtens ein deutscher Sonderweg in der Sozialisationsgeschichte. Die 60er Jahre konnten aus diesem Grund noch keine wirkliche Alternative zum hergebrachten Sozialisationsmuster der Lebensbemeisterung liefern. Ihr Rezept war lediglich eine Umkehrung der Vorzeichen. Der kleine Tyrann sollte oder musste sogar seine Triebe austoben und seine Disposition zum autoritären Charakter ausschwitzen. Auch in der Frage der Normativität fühlten sich Zeitgenossen an die alten Zeiten erinnert. Zitat: Sie unterscheidet sich nur in ihrem anderen Normengehalt und in ihrer anderen gesellschaftspolitischen Zielstellung von einer ultratraditionellen Erziehung, meinte einer der führenden antiautoritären Pädagogen in den 70er Jahren skeptisch. Und eine Kinderladenmutter schrieb im Jahr 1982 rückblickend: Unsere Vorgaben waren starr, mögen sie noch so gut gemeint gewesen sein. Unsere Vorstellungen von Erziehung waren die des einen geraden und richtigen Weges. Uns kam die Kinderladenerziehung, so wie wir sie praktizierten, als völliger Freiraum im Vergleich zu unserer eigenen Erziehung vor. Wir glaubten, die Kinder vor den Problemen, die wir mit unserer Umwelt hatten, weitgehend bewahren zu können, indem wir ihnen unsere damaligen Wertvorstellungen gleich aufsetzten. Doch das war genauso eine Schiene, eben nur eine mit neuen Vorzeichen. Das ist uns erst mit größerem Abstand klar geworden. In diesem Sinne, was Menschenbild angeht, den Glauben an Regelbarkeit und Normativität, lässt sich der Frühsozialisationsdiskurs der 68er eher noch den 60er Jahren zuordnen als den 70er Jahren. Er war fundiert in dem alten triebtheoretischen Modell, wonach dem, Zitat, realitätstüchtigen Kind Abwehrforen gegen Triebe und Umwelt zugleich vermittelt werden müssen. Erst eine zunehmende Selbstreflexivität auf allen Ebenen der Gesellschaft führte dazu, dass neue Wege gesucht werden konnten. Was das für die Erziehung bedeutete, werde ich am Schluss nur noch ganz kurz skizzieren. Das Sozialisationsmuster der Lebensgestaltung. Der Schwenk bei Menschenbild und Kontrolltheorie kann im großen Zusammenhang mit den ökonomischen Entwicklungen zur Dienstleistungsökonomie gesehen werden, wie das unter anderem der Psychoanalytiker Hans Kilian vorschlägt. Andere sehen auch eine Folge der in den USA schon früher eingesetzten Sehnsucht nach einem friedlicheren Menschenbild in Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg als Erklärungsmöglichkeit. In Deutschland spielte eine wichtige Rolle die Problematisierung der eigenen Kindheit und die möglicherweise daraus folgende Anfälligkeit für autoritäres Denken, Stichwort autoritärer Charakter. Dazu hat sich die sogenannte kompetenztheoretische Wende in der Säuglingsanthropologie nachhaltig in der Frühsozialisation niedergeschlagen. Nun war schon im Bauch das Kind ein Mensch, der in seinen komplexen Beziehungen zu den Eltern und zur Umwelt gesehen wurde. Durch Schwangerschaft und Geburt wurde ein angeblich natürliches Programm installiert, das Mutter und Kind aufeinander einstimmen sollte. Im Hintergrund stand die von John Bowlby und Rita Ainsworth bereits in den 40er Jahren etablierte Bindungstheorie. Das in der Folgezeit von Daniel Stern ausformulierte und durch neue technische Beobachtungsmöglichkeiten im Labor verifizierte Bild vom Kind lautete nun: Das Kind ist von Natur aus perfekt ausgestattet zur Kommunikation und letztlich zur Beziehung. Die Vorstellung vom asozialen, tyrannischen Wesen, das erst noch Mensch werden muss, verlor somit an Überzeugungskraft und wurde von einer Vorstellung eines liebesbedürftigen Wesens abgelöst. Das neue Menschenbild brachte für die frühkindliche Sozialisation grundlegende Neuerungen. Nicht mehr der Antagonismus zwischen Mensch und Umwelt, nicht mehr die Anpassung an die Welt war die zentrale Aufgabe der Sozialisation. Im Mittelpunkt standen nun die reziproken Beziehungen in der Familie. Leitstern war nicht die Erfüllung vor allem auf Körperhygiene und Ordnung zielende Standards. Aufwachsen war nicht mehr die Internalisierung von Bedürfniskontrolle, Schmerzunterdrückung und Bravheit. Eine Mutter zum Beispiel, die in den späten 70er Jahren im 6. Schwangerschaftsmonat Elterntagebuch zu schreiben begann und dabei eine Beziehung aufbaute, nahm diese Zeit als eine Art metaphysisches Ereignis wahr. Die Natur hat das Regiment über ihren Körper übernommen. Schon kurz nach der Empfängnis verspürte die Sozialpädagogin eine Symbiose und von Anfang an nahm sie Veränderungen an sich selbst durch das Kind wahr. Ich ändere mich durch dich. Zuerst leicht depressiv werde ich stabiler, froher, sicherer, ich vertraue mir. Über das grundgute Wesen des von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellten Kindes bestand kein Zweifel. Zweifel richtete sich jetzt nach innen, auf das eigene elterliche Selbst. Die neue Selbstreferenzialität zog als Konsequenz nach sich die Einbeziehung des Kindes in den eigenen psychischen Haushalt zum Zwecke der Heilung selbsterfahrener negativer Sozialisation. Die Eltern erblickten sich selbst im Kind und hofften darauf, mit ihm zu lernen und von ihm erlöst zu werden. Das bedeutete natürlich längst nicht die völlige Autonomie von der Expertise, denn auch der Aufruf zur Selbstanalyse kam aus berufenem Munde. Aber die Optionen elterlichen Handelns stiegen beträchtlich und den immer häufiger empfundenen Dissonanzen zwischen der eigenen Wahrnehmung und den vorgeschriebenen Normen konnte nachgegeben werden. Referenzpunkte waren nun Selbstwirksamkeit des Kindes und das eigene Gefühl der Eltern, die sogenannte elterliche Intuition. Ich komme nun zum Schluss. Die historische Abfolge von zwei Sozialisationsmustern ist natürlich eine Erzählkonstruktion meinerseits. In Wirklichkeit werden sich beide Modelle gemischt haben und in unterschiedlichem Maße fortbestanden haben und fortbestehen. Dennoch, das Ergebnis von gesellschaftlicher Selbstreflexion nach dem Nationalsozialismus und dem Krieg und die anderen Anforderungen in einer Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft ist unabweisbar. Dass das immer wieder als Fehlentwicklung, als Psychologisierung, als Narzissmus, als mangelnde Leistungsorientierung interpretiert wird, führe ich auf die lange Dauer des anderen Sozialisationsmusters zurück. Denn in der Kritik stehen zumeist Phänomene wie die Ausrichtung auf Bedürfnisse, die mangelnde Unlust und Leidenstoleranz. Die gewachsene Autonomie der Eltern, die Selbstwirksamkeit des Kindes als positive Kehrseiten der Entwicklung werden im Verfallsdiskurs vernachlässigt. Dass der Wandel bei den Sozialisationsvorstellungen von den Eltern, den Akteuren selbst, in erster Linie als Befreiung von einem nicht mehr adäquaten normativen Weg empfunden wurde, wird in die Bilanz regelmäßig nicht eingerechnet. Wie der Wandel der Sozialisationsmuster ganz konkret angekommen ist, dokumentiert ein Elterntagebucheintrag aus dem Jahr 1980 von einer Gymnasiallehrerin. So habe ich wieder mehr gelernt, dich als eigenständiges, täglich neues Wunder zu erleben und nicht ständig besorgt zu sein, dich in regelmäßigen, stets vorhersehbaren Rhythmus zu zwingen. Manchmal hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn dein Stuhlgang nicht so regelmäßig wie erwartet war, obwohl du dich sichtbar gut fühltest. All die Normen, die sich fordernd aus schriftlichen Leitfäden und mündlichen Ratschlägen ableiten, hatten mich drohend im Griff und verhinderten manchmal geradezu, dass ich mich spontan auf neue Situationen einließ. Ich möchte nun versuchen, durch dich wieder mehr Unmittelbarkeit, Beweglichkeit und Gelassenheit zu lernen. Der Wertewandel in der Geschichte der Erziehungsgeneration im 20. Jahrhundert passt daher nicht nur unter die Überschrift Leistungsbereitschaft versus Hedonismus, Gemeinschaftsorientierung versus Interessensegoismus, sondern auch Kontrolle versus Selbstwirksamkeit, Bedürfnisverzicht versus Bedürfnisorientierung, Schmerzunterdrückung versus Schmerzvermeidung, Lebensbemeisterung versus Lebensgestaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Vortrag erstmal. Wie wollen wir uns zur Diskussion, vielleicht sitzen wir uns. Sie setzen sich und ich bleibe stehen. So, Sie können jetzt diskutieren, bitte. Mir ist am Schluss Ihres Vortrages eingefallen, dass eines der wohl erfolgreichsten neuesten Erziehungsratgeber von Puff und Winterhof heißt, glaube ich, Tyrannen müssen nicht sein. Das erste, ja, inzwischen genau. Gibt es ja drei.
Genau, immer
und ich meine mich nicht zu irren, dass das die 27. Auflage jetzt hat. Und das wäre aber eigentlich ein Buch, das in die 30er Jahre gehört.
Ja, gut, er ist ja Kinder- und Jugendpsychiater.
Ja.
Und er ist da auf einer neuen, oder jetzt auch nicht mehr so neuen, Welle wieder, von der wir heute schon mal gesprochen haben, nämlich die Sozialisation, die als Grenzsetzung bezeichnet wird. Und ich habe mich auch schon gefragt, also diese Metapher der Grenzsetzung, warum die so wichtig geworden ist. Und ich denke, eine Erklärung wird sein, dass wir unser Leben in der Gesellschaft als eher entgrenzt empfinden und auch ein Stück weit darunter leiden und diese ständig geforderte Flexibilität und Mobilität als Negativfolie sozusagen benutzen für die Sehnsucht, die wir dann auf die Kinder übertragen. Also ich denke, das ist sozusagen ein Binnendiskurs einer gesellschaftlichen Pathologie, der dann auf die Kindheit übertragen wird. Ich habe mich mit Herrn Winterhoff auch schon persönlich unterhalten. Und er sieht das natürlich immer nur aus der Perspektive des praktizierenden Psychiaters und beschreibt eben sozusagen Krankheitsfälle aus seiner Praxis, aus denen er dann extrapoliert einen allgemeinen Zustand von Kinder und Kindererziehung.
Bitte, Kollegen.
Ich hätte eine Frage zur soziokulturellen Reichweite dieser Konzepte oder dieser Paradigmen. Also wenn ich das richtig sehe, dann sind das ja Denkfiguren, die eigentlich von der akademischen bürgerlichen Mittelschicht produziert und auch rezipiert wurden. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie und wie stark und mit welcher Dynamik das auf weitere gesellschaftliche Gruppen sowohl im Denken als auch im Handeln ausstrahlt? Also kurz gefragt, wie haben die Arbeiter gedacht und auch ihre Kinder erzogen?
Das wüsste ich auch. Also es ist schon so, dass ich mich jetzt auf diese bürgerliche Schicht konzentriert habe, schon aufgrund dieser Quellengattung, die eben nur in der bürgerlichen Schicht vorfindbar ist, aber auch mit dem Wissen, dass da die Erziehungsstandards formuliert werden und dass wir da die Erziehungsavantgarde gewissermaßen finden, die auch eine Ausstrahlungskraft hat in den Institutionen und auch eben immer mit diesem messianischen Anspruch auftritt, das nun in andere Gesellschaftsschichten transportieren zu müssen. Aber wie es dann real dort aufgenommen wird, das ist schwierig, weil da komme ich jedenfalls mit Selbstzeugnissen nicht ran.
Ja, vielleicht könnte man über die Hebammen rankommen, weil die Hebammen ja auch wiederum diese ganzen Hygienisierungsprozess mitgemacht haben und die Frauen instruiert haben, also auch in den anderen Schichten. Das, denke ich, wäre da ein wichtiger Ansatzpunkt, um das vielleicht nochmal genauer herauszufinden.
Was sehr dagegen spricht, ist natürlich einfach schon der Zeitmangel. Also diese
ständige Kontrolle und dieses gewissenhafte Pflegen von Kleinkindern kann sich ja auch nur eine mittelschichtige Familie erlauben. Und ich habe in vielen Familien, die Tagebuch geführt haben, sogar noch Kindermädchen dazwischen geschaltet. Also das, allein die Ressource Zeit dürfte da schon ein Punkt sein, warum es wahrscheinlich in Arbeiter- und Bauernfamilien anders aussah.
Also in 50er Jahren gab es ja die Hausfrauen-Ehe. Mhm. Da war das ja schichtübergreifend durchgesetzt. Mhm. Also dass die in dem Moment, wo eine Frau heiratete, egal aus welcher Schicht, war das Hausfrauen-Dasein ja auch angesagt, weil die Ehe gesetzt geht. Mhm. Aber darf ich noch was fragen?
Ja, bitte.
Also mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, also in der DDR, also oder überhaupt in allen sozialistischen Ländern, wo ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Prämisse der Frauenemanzipation, aber es ging ja auch um ökonomische Entwicklungen, die Kinder ab der ersten Woche dann in die Kinderkrippen gebracht wurden. Mhm. Teilweise von montags morgens bis freitags abends. Mhm. Also ganz ohne Kontakt noch zu den Eltern. Und hier ja auch das darwinistische anthropologische Konzept eine ganz große Rolle spielt. Also von vornherein medikalisiert, das sind Kinderkrankenschwestern unter pädiatrischer Leitung, wo das Prinzip der Abhärtung vom ersten Tag an in der Krippe eingebläut werden. Mhm. Also das, was hier Privatim die ganze Zeit noch praktiziert wurde und dadurch ja auch eine ganz andere Möglichkeit noch war, individuell darauf zu reagieren, wird jetzt ja komplett institutionalisiert und professionalisiert. Mhm. Und das geht ja bis 1989. Und mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, was das gemacht hat mit dieser Gesellschaft. Mhm. Weil das war dann ja die Generation, die HJ und BDM sozialisiert war, die das dann aber aufs Kollektiv nochmal übertragen.
Ja, also es gab ja diese steile These von dem Kriminologen Christian Pfeiffer in der Bundesrepublik, der gesagt hat, die Kinderkrippenerziehung in der DDR hat die Neonazis gemacht, weil sie regelmäßig aufs Töpfchen gesetzt wurden. Und das ist natürlich auch aufgrund meiner Forschung schon deshalb abwegig, weil alle kollektiv immer zur selben Zeit aufs Töpfchen gesetzt wurden, ob im Westen oder im Osten, ob zu Hause, in der Familie oder in der Kinderkrippe. Außerdem ist die ganze zugrunde liegende, pseudo-psychoanalytische Erklärung schon äußerst fragwürdig. Also insofern, was ist mit den Menschen? Ich habe eigentlich Schwierigkeiten, da ich auch nicht Pädagogin oder Psychologin bin, über Auswirkungen zu reden. Ich denke auch, das ist deswegen schwierig, weil ich glaube schon, dass die Auswirkungen auch immer vor der jeweiligen Gegenwart zu betrachten sind. Also das Bedauern oder das Trauern über Körperstrafe hat in einer Gesellschaft, in der Körperstrafe verpönt ist oder sogar gesetzlich verboten, eine ganz andere Qualität und Dimension als in einer Gesellschaft, in der es normal ist und alle Kinder um einen herum auch
und geboten
geprügelt werden. Also insofern ist es auch immer noch die Frage, vor welchem Wertehorizont man sowas jetzt beurteilen möchte. Aber das grundsätzlich ist das bekannt mit der Krippenerziehung in der DDR, wobei das ja auch erst ein allmählicher Prozess war, bis die wirklich so viele Kinderkrippen bereitstellen konnten, wie sie sich erträumt haben. Und eine andere sozusagen Expertise, die da noch mit Einfluss war, ja die Pavlovsche, die Reflexologie. Es war also nicht nur sozusagen der Darwinismus, den Sie jetzt erwähnt haben, sondern auch ein behavioristischer Ansatz in der Erziehung.
Bitte sehr.
Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Frau Bergmann, der Zugang zu der nichtbürgerlichen Erziehung läuft zum Teil über Hebammen. Das läuft gerade eine Diss über Hebammen mit sozialistischen Mitteln. Das deutet sich an, dass die Hebammen die ersten Akteurinnen sind, die wichtigsten Akteurinnen auf dem Land insbesondere. Ernährungsstandards sind, das Kleinkinderpflege durchzusetzen. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, da meine Mutter eine Hebamme auf dem Land war, dass sie nicht besonders erfolgreich. Die materiellen Verhältnisse in den Bauernfamilien, unter denen wir damals gelebt haben, 1950 bis 1956, hätten eine solche Sauberkeitserziehung oder eine regelmäßige Ernährung mit den Fläschchen nicht zugelassen. Die Kinder wurden so lange irgendwo in einem Steckpolster am Rand des Feldes wie im 19. Jahrhundert liegen gelassen, bis die Arbeit getan war. Ja, das ist meine erste Bemerkung. Und die zweite, es gibt noch eine Berufsgruppe, von der wir heute schon viel gesprochen haben, die hier auch eine Quelle liefern kann, und das sind die Fürsorgerinnen. Und die Fürsorgerinnen haben ja nicht nur diese ominöse Funktion, in den Haushalt zu gehen, über die Kochtöpfe und über die Betten zu schweifen und dann sich zu entschließen, das Kind abzunehmen, sondern die haben ja im Vorfeld auch eine Beratungsfunktion. Also in der schwangeren Fürsorge schon, dann in der Kleinkinderpflege dort, wo nicht abgenommen werden muss, aber sie beraten die Mütter, wie sie denn ernähren müssten, nach der Uhr beispielsweise, oder dass die Betten sauber sein sollen. Und die Tragik ist ja, die große Tragik ist dann, dass ein Teil dieses Fürsorgesystems der Kinder auf das Land verschickt, ich werde ja morgen darüber sprechen, in diese Großpflege Familien, wo bis zu 10 Pflegekinder von bäuerlichen oder ländlichen Familien, um es mal vorsichtig zu sagen, aufgezogen werden, wo die einfachsten Voraussetzungen für diese Art von Erziehung nicht bestehen, beispielsweise wo das Kukurutstroh in den Betten liegt, damit man sich die Wäsche erspart. Ja? Also da haben Sie dann gewissermaßen das Entsetzen der Fürsorgerin, die diese Pflegekinder besucht, im Bezirk Rappersburg oder im Bezirk Jennersdorf, sind hunderte Wiener Pflegekinder untergebracht. Und die kommen zurück und sind vollkommen entsetzt und sagen, was soll ich tun? Aber ich kann sie nicht alle zurücknehmen, weil wir haben keinen Platz für diese kleinen Kinder. Die kommen dann erst zurück, wenn sie schulpflichtig werden. Ja? Vollkommen untersozialisiert, würde ich mal behaupten, unfähig dann in den Wiener Einrichtungen der Fürsorge zu reüssieren. Die werden dann noch einmal geschlagen dafür, dass sie nicht wienerisch können, dass sie dieses und jenes nicht gelernt haben, dass sie nicht sauber sind. Und so.
So, und Sie dazu was?
Ich denke, es war mehr.
Okay, danke. Danke, Herr Michaela. Ich dachte, du hast die Zeit. Okay. Bitte.
Wenn wir so reden über die verschiedenen Erziehungskonzepte oder über Massenerziehung oder auch sozialistische Konzepte von gemeinsam erziehen von Kindern, da geht es ja schon auch immer jetzt in Ihrem Referat schon auch immer um die Rolle, wie wir die Familie sehen oder wie wir die Rolle sehen, wie sie die Kinder erziehen sollen. Sind das jetzt Mütter, die Institution, wer macht das? Oder wie wird Familie gesehen?
Also was die Zuständigkeit bei der frühkindlichen Erziehung angeht, war ich selber überrascht, weil ich als Kind der 60er Jahre irgendwie von diesem traditionellen Bild ausgegangen bin, da wird dann schon die Mutter dafür zuständig sein, aber gerade noch im 19. Jahrhundert haben sehr viele Väter diese Beobachtungstagebücher angelegt und dann auch später so die entscheidenden Gespräche mit dem Kinderarzt geführt und also da eine Kontrollfunktion auf jeden Fall ausgeübt. Und das Verhältnis ist gar nicht so, also es ist ungefähr 2/3 zu 1/3 bei meinen Elterntagebuchquellen, Mütter und Väter. Und das fand ich doch überraschend.
Ja, so.
Sie haben ja sehr schön so diese durch die gesellschaftlichen Bedingungen durchdringenden Aspekte, die dann in eine bestimmte Erziehungsideologie einfließen, genannt. Allerdings am Schluss nicht mehr so, weil Sie haben von industriellen Diktaten und so weiter gesprochen, wie sich das in Form von zuchthafter Erziehung und Regelmäßigkeit und so weiter bis hin zum Schreien lassen ausgewirkt hat. Und mir fällt dazu ein, auch der Begriff der Familie als psychologischer Agentur der Gesellschaft von Erich Fromm, Die Frage wäre, welche Agentur ist die Familie heute, beziehungsweise welches Diktat, falls es noch eines gibt, gibt es denn heute für so eine bürgerliche Erziehung? Wie sehen Sie das? Jetzt zum Beispiel, wenn es zur Industrialisierungszeit einen bestimmten Auftrag sozusagen gegeben hat, einen erzieherischen, sozialisatorischen, was wäre er denn heute?
Also
eine leichte Frage.
Ja, als Historikerin kann ich mich ja immer zurückziehen und sagen, ich verstehe nichts von der Gegenwart. Aber es ist schon, ich denke, also eines finde ich schon plausibel, das ist aber auch eine langfristige Entwicklung, das ist die Erziehung des Konsumenten. Also eine Möglichkeit zu erklären, warum Erziehung heute auch bedürfnisorientierter ist, als sie es noch war in der hochindustrialisierten Zeit, ist tatsächlich, dass die Stimulierung der Bedürfnisse von Kindern auch förderlich sind in einer Konsumgesellschaft. Das andere habe ich schon genannt, also die Selbstreflexivität, auch die Verlängerung des eigenen Ichs und des eigenen psychischen Haushalts auf die Kinder. Also das ist was ich jetzt nur aus der Alltagsbeobachtung, gerade bei Frauen, die relativ spät noch Kinder kriegen und die auch sehr häufig die Auffassung haben, sie können das allein, sie brauchen dafür gar keinen Vater, und die da so das Kinderkriegen als Reparatur ihrer echten oder vermeintlichen schlechten Sozialisationserfahrungen betrachten. Das ist so etwas, was mir so, aber das sind Impressionen. Aber
beides wären ja doch auch in gewisser Weise narzisstische Dimensionen, die Sie ein bisschen in Frage gestellt haben. Vielleicht pathologische Erklärungen zu schnell sind, aber doch in gewisser Weise charakterologisch auf narzisstische Bedürfnisse abziehen.
Ja, es gibt ja, also ich habe ja diesen Hans Kilian erwähnt, ja. Diesen Psychoanalytiker, ja, der ja sagt auch, dass sozusagen das sich zeigen können auf dem Markt und das ständige Kommunizieren als, ich sage jetzt mal, im Callcenter sitzende Person erfordert ja auch eine andere psychische Struktur als die des Büroangestellten im 19. Jahrhundert beispielsweise.
Ich erinnere mich aus der Lektüre des Buches an, dort berichten Sie von einer Mutter, die schreibt, dass es ihr sehr schwer fällt, so streng zu ihrer kleinen Tochter, glaube ich, zu sein, und dass es ihr eigentlich widerstrebt, aber sie fühlt sich verpflichtet, weil sie, ich glaube, die Hara oder wen gelesen hat, und weil leider muss sie das ihrem Kind antun, auch wenn sie es selber nicht möchte. Ja. Und das scheint auf eine Struktur hinzudeuten, dass diese Mentalitäten eigentlich entweder Verpflichtungen oder aber auch Rechtfertigungen liefern für wirklich zum Teil gewalttätige Behandlungen von Kindern. Nicht? Dass das auch ein Effekt davon ist.
Und eben auch die ambivalenten Effekte. Einerseits, ja. Zunehmende Wahrnehmen des Kindes und des Bedürfnisses des Kindes und gleichzeitig aber das Verbot, auf dieses Bedürfnis einzugehen. Und das hat Dissonanzen ausgelöst, die ich gerade in den 60er Jahren häufiger gefunden habe in den Tagebüchern oder auch, wo es heißt, Verwandtenbesuch, wir mussten dich jetzt kurz ohrfeigen, weil die Verwandten das erwarten. Diese Dissonanzen, lösen sich dann eben, wenn sie sich überhaupt auflösen, dann eher so in den 70er Jahren auf. Weil dann eben auch diese intuitive Elternschaft so ein wichtiges Schlagwort wird.
Jetzt schon. Jetzt doch. Ja, bitte.
Mir ist noch eingefallen, was Sie sehr interessant gesagt haben, das habe ich so eigentlich noch lange überlegt, dass dieser kontrollierende Blick auf das Kind und diese investigative Kontrolle, ob das Kind nun wohl alles richtig macht und zur richtigen Zeit und so, dass es letztlich sozusagen über den Beobachtungseffekt eine Nähe zum Kind gebracht hat. So beschreiben Sie das doch. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, in den Heimen waren ja ähnlich rigide Regeln, die teilweise auch mit solchen, mit
theoretischen Überformungen, warum das richtig ist, dass sich alle zur gleichen Zeit waschen und diese Dinge. Dort hat es ja aufgrund dieses Institution-Effekts genau dazu nicht geführt. Oder was würden Sie da sagen? Ich finde Ihren ersten Gedanken sehr interessant, dass etwas, was ich als disziplinierend, als kontrollierend, das heißt eigentlich eher als nicht Nähe förderlich, aber letztlich durch die Überbeschäftigung oder Beschäftigung mit dem Kind zu einer Nähe zum Kind geführt hat. Diese investigative Beschäftigung der Kinder in den Heimen hat jedenfalls nicht dazu geführt. Ist da dann wieder sozusagen familiale Erziehung versus institutionale und was Sie
auch sagen? Naja, ich kann mir vorstellen, dass der Blick aufs eigene Kind dann nochmal anders ist und auch das Fehlen von Kollegen, die das ja auch kontrollieren, überhaupt der soziale Druck, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, unterscheidet sich. Und also ich denke, dass der paradoxe Effekt ist ja dadurch entstanden, dass die Bedürftigkeit in den Fokus gerät, weil die galt es zu unterdrücken. Und dass die Frage, inwieweit da überhaupt so ein individueller Blick auf die Bedürftigkeit von Kindern in Heimen, da bin ich keine Expertin für, so möglich war.
Mhm. Bitte?
Eine spontane Idee, die mir dazu einfällt, ist, dass es auch einen Unterschied macht, ob man auch so einen Blick auf ein Kind hat oder auf 15 Kinder. Mhm. Also das allein ist schon auf unterschiedliche Formen. Also jetzt abgesehen von dem, ob es das eigene Kind ist oder Fremde sozusagen, dass allein die Menge schon einen Unterschied macht.
Und wenn es auch noch eben als sozial randständig betrachtet wird und eigentlich außerhalb des eigenen Milieus.
Ich
muss mich nochmal zu Wort melden. Ich glaube, ja, Sie sind auch genau auf der richtigen Spur. Der große Unterschied ist doch der, dass Eltern ihre leiblichen Kinder in aller Regel im 20. Jahrhundert, sage ich jetzt mal sehr vorsichtig, als ihr eigenes betrachten, als das Weiterleben von sich selbst, teilweise auch als Tröstung für das, was ihnen selbst widerfahren ist in ihrer Kindheit, versuchen sie das Beste für ihre eigenen Kinder. Also zum Beispiel diese Sauberkeitserziehung ist ja ein Versuch, das Beste für die Kinder zu tun. Es ist ja angeleitet durch Wissenschaften, möchte man den eigenen Impulsen widerstehen und das Kind nicht rausnehmen, wenn es schreit, oder nicht füttern, wenn es schreit und so weiter. Im Kinderheim haben wir ja diese Konstellation nicht, auch wenn diese Fürsorgerinnen vorher und die Erzieherinnen nach der Übernahme in das Heim nicht so klassenfremd sind zu den hier erzogenen Kindern, sondern klassennah, würde ich mal sagen. Leicht überlegen, so soziologisch, ja, durch diese minimale Ausbildung, die sie ja immerhin genießen konnten, betrachten sie diese Kinder, die sie hier erziehen, mit Sicherheit nicht als die Kinder ihrer Klasse, sondern sie unterschichten sie gewissermaßen. Sie sind minderer als sie selbst. Und dass sie minderer sind als sie selbst, das hört man aus Aussagen heraus, die uns berichtet werden, wie fresst dieses Essen. Wir wissen, dass es scheußlich ist, aber zu Hause fresst ihr doch den Kitt aus dem Fenster. Ja? Also diese, aus einer minimalen Differenz sozusagen eine maximale Distanz zu machen, um in dieser Anstalt dann auch noch sozusagen anstaltsförmlich zu agieren, ohne jegliche emotionale Einlassung. Oder wenn emotionale Einlassung, dann eher sozusagen die Bedrohung, die sie auch in ihrem Bild ja ganz stark ist, die Bedrohung für das Kind. Die Heimkinder sind gefährliche Kinder in der Perspektive der meisten Täterinnen und Täter. Ja. Und die fürchten sich vor diesen Kindern. Und bis heute fürchtet sich ja die Verwaltung vor den früheren Heimkindern. Sie hat nicht aufgehört, die Furcht vor diesen Kindern. Sie besteht auch heute.
Danke dazu. Ja. So, soll ich Ihren immer noch erwartungsvollen Gesichtern, aber ihren schweigenden Lippen entnehmen, dass wir langsam ans Ende dieses langen Tages kommen. Ist das so? Dann hoffe ich, in Ihrem Sinn zu sprechen, wenn ich mich nochmal bei Frau Gebhardt bedanke für diesen hochinteressanten und sehr informativen Abend, für diese Abendgestaltung, würde ich mal sagen.